Jetzt kommt natürlich ein allgemeiner Seufzer. Der Marx hat quasi so weiter argumentiert, völlig korrekt. Der sagt nämlich, so ist es. Der Arbeitstag zerfällt in notwendige und Mehrarbeitszeit. Nur deswegen bleibt in den Unternehmen das Mehr hängen, ihr Überschuss, der Gewinn. Aber das widerspricht doch völlig dem Augenschein. Die Form der Bezahlung im Lohn, Stundenlohn, die sieht doch nicht so aus, dass ein Arbeiter, der 8 Stunden in die Fabrik geht, 4 Stunden bezahlt kriegt und 4 Stunden nicht. Da wird doch jede Stunde bezahlt. Ein 8-Stunden-Tag, also werden auch 8 Stunden bezahlt. Es gibt nicht nur den Wert der wahren Arbeitskraft, sondern es gibt den Lohn als Form, in der er entgolten wird. Und warum in dieser Form die Sache ganz anders erscheint, als beim Verkauf des Arbeitsvermögens gesagt. Das hat der Marx ergründet. Und warum das notwendig so sein muss, das ist das Zitat 6 über den Arbeitslohn. Das Schilling, das SH steht für Schilling, das ist nicht so wichtig, das kann man auch überlesen und durch Euro ersetzen. Der Wert von 3 Schilling, worin sich der bezahlte Teil des Arbeitstags, das heißt 6-stündige Arbeit darstellt, erscheint als Wert oder Preis des Gesamtarbeitstages von 12 Stunden, welcher 6 unbezahlte Stunden enthält. Also damals hört man, haben die 12 Stunden am Tag immer gearbeitet, nicht 8. Die Form des Arbeitslohns löscht also jede Spur der Teilung des Arbeitstags in notwendige Arbeit und Mehrarbeit, in bezahlte und unbezahlte aus. Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten. Ja, das ist gut getroffen und gut gesagt. Jeder Mensch würde gegen mich und den Marx einwenden, ihr Spinner. Jede Arbeitsstunde wird bezahlt. Bloß, dem müsste man zu bedenken geben, dem Zwischenruf. Dass nach Stunden bezahlt wird, heißt überhaupt nicht dasselbe, wie dass die Leistung der Stunden bezahlt wird. Wenn man 10 Euro die Stunde kriegt und 8 Stunden arbeitet, sicher, dann ist die Rechnung unbestechlich. 8 mal 10 Euro gleich 80 Euro. Das ist der Tageslohn. Aber an dieser Multiplikation ist nur ein Faktor objektiv. 8 Stunden waren es. Die 10 Euro sind nicht objektiv in dem Sinn, dass die ein geldmäßiges Äquivalent zur wirklich verabreichten, verausgabten Leistung sind, sodass sich quasi mit einem mathematisch-physikalischen Gesetz herleiten ließe. Diese Tätigkeit von 60 Minuten entspricht objektiv 10 Euro. Ein solches Gesetz gibt es nicht, sondern die Größe von 10 Euro ist nur in dem Sinn objektiv, dass der Kapitalist, der Unternehmer, sie herausgerechnet hat aus seinem Gewinnanspruch und kalkuliert, damit was übrig bleibt, muss der Lohn pro Stunde so bemessen sein, dass er klein genug ist. Also sich im Prinzip auf dem Niveau der Lebenshaltungskosten abspielt und das darüber gar nicht erst angreifen kann. Oder anders, in den Worten von Marx, die Form des Arbeitslohns, jede Stunde mit einem Geldquantum zu versehen, kommt dadurch zustande, dass der Tageswert eines Arbeiters, was braucht er an Lebensmitteln pro Tag gesehen, um am nächsten wieder in die Fabrik gehen zu können? Dass dieser Tageswert per Division heruntergerechnet wird auf die Stunden. Und dann erhält man als Multiplikation der Stunden mal Stundenentgelt den Tageswert zurück. Das ist nicht einfach, so eine Rechnung. Sondern das ist eine Rechnung, die ist für Kapitalisten lebensnotwendig und für die Arbeiter eine furchtbare Falle. Für den Kapitalisten lebensnotwendig ist die Rechnung aus folgendem Grund. Mit dieser Form, dem Menschen nicht nach 4 Stunden Arbeit seinen Tageswert auf den Tisch zu legen und ihn dann zu bitten, vielleicht noch 4 länger dort zu bleiben, mit dieser Form an jede Stunde ein Entgelt zu knüpfen, sichert sich das Unternehmen den Einkauf gewinnbringender Stunden und nur dieser. Warum? Das Entgelt für die notwendige Arbeitszeit, seinen Tageswert, kann der Arbeiter eben nur dadurch verdienen, dass er die Mehrstunden mit abliefert. Denn sein Tageswert ist auf 8 Stunden aufgeteilt worden. Das, was er pro Tag braucht, hat er nicht in den 4 Stunden notwendiger Arbeitszeit beieinander. Es ist gestreckt worden auf den ganzen Tag. Er kann das Seinige fürs Leben Notwendige, das sich aus dem gesellschaftlichen Durchschnitt des Aufwands bestimmt, nur dadurch erwerben, dass er dem Kapitalist mehr Arbeit abliefert. Und umgekehrt. Unternehmen, die sagen, der Umsatz geht zurück, wir machen auf Kurzarbeit, wir halbieren den Tag. Die bezahlen eben nur 4 Stunden statt 8. Und damit sind die eingekauften 4 Stunden ebenfalls gewinnträchtig. Denn in den 4 Stunden hat der Arbeiter im halbierten Arbeitstag auch nur seinen halben Tagwert, also 2 Stunden notwendiger Arbeitszeit bekommen. Dass in dieser Form gezahlt wird, das ist dasselbe wie das Entgelt vom Wert der wahren Arbeitskraft, also von den Lebenshaltungskosten, die ein Mensch wirklich braucht, um zu leben, zu trennen. Das ist eine Gemeinheit. Das ist eine Schweinerei, sowas. Warum? Stellt euch vor, einer macht Kurzarbeit. Der kriegt nur noch 4 Stunden statt 8 Stunden bezahlt. VW hat sowas jahrelang durchgehalten, 30-Stunden-Woche. Da wird der Lohn halbiert. Aber es haben sich doch nicht gleichzeitig Benzingeld, Miete, Steuern halbiert. Der hat dieselben Lebenshaltungskosten, aber den halben Lohn durch diese Form der Bezahlung. Heute ist es sogar den Menschen als Forderung präsent, dass kein Unternehmer daran denkt, den Wert der wahren Arbeitskraft, die notwendige Lebenshaltungskost zu zahlen. Hört mal an, wenn einer sagt, wollen wir nicht wenigstens den Ärmsten einen Zuschlag geben für die explodierten Benzin- oder Heizpreise? Wie sie alle aufjaulen, das verträgt die Unternehmerschaft nicht. Das macht uns kaputt im Wettbewerb. Die kommen ganz anders herum und sagen, die Rumänen verlangen für dieselbe Arbeit, die in Bochum bei Nokia verrichtet worden ist, nur 1/10 des Lohns. Ja, wenn ihr dafür nicht arbeiten könnt oder wollt, gehen wir nach Rumänien. Merkt ihr an dieser Erpressung, wie wenig es in die Absicht des Unternehmertums fällt, dem Menschen seine Lebenshaltungskost zu bezahlen, weil er das braucht? Nicht mal das, obwohl das ein mieser Maßstab ist, Lebenshaltungskost, ist eine selbstverständliche Größe, auf die Verlass ist. Für die muss noch ein Arbeiter kämpfen und ein Unternehmer sagt, wenn ihr das tut, eine Gewerkschaft ist weit davon entfernt, dann gehen wir fort und lassen woanders billiger arbeiten. Anstrengung und Ertrag der Arbeit werden durch diese Form der Bezahlung gründlich getrennt. Die Arbeitsmühe, die der Arbeiter aufbringt, die macht nicht den Arbeiter, sondern den Käufer seiner Arbeit reicher. Und es ist quasi die letzte Gratisgabe dieser Lohnform, jede Stunde mit einem Stundenlohn zu bezahlen. Dass jetzt auch noch das gesamte Proletariat denkt, unter Anleitung der Gewerkschaft, es geht in diesem Laden im Prinzip gerecht zu. Alle Arbeit wird bezahlt. Vielleicht mag man bis hierher noch denken, nun ja, ein solches Regime von Produktion und Arbeit hat vielleicht seine Härten, aber wenn die ärgsten Zeiten mal überwunden sind, Manchester-Kapitalismus, das waren die ruppigen Zeiten des Anfangs, wo die Arbeiter ewig lang arbeiten mussten, 16 Stunden und mehr für ein Spottgeld. Wenn diese harten Zeiten überwunden sind, wenn die Produktivkräfte gewachsen sind, moderne Fabriken mit modernen Maschinen ausgerüstet sind, na dann geht es doch für alle aufwärts. Da muss doch auch der kleine Arbeiter zu Wohlstand kommen. Das Gegenteil, und das meine ich so, wie ich sage, ist der Fall. Und das will ich jetzt im letzten Punkt beweisen. Die Steigerung der Produktivkraft ist die wachsende Verarmung derer, die arbeiten. Das siebte Zitat sagt zu diesem Punkt, halte ich mich wieder an Marx auf, ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Zwei Röcke mehr als einer. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Nochmal langsam. Produktivkraftsteigerung technisch, sachlich betrachtet, ist etwas sehr Schlichtes. Mit einem neuen Werkzeug, einer neuen Maschine, schafft es der Arbeiter pro Zeit mehr Produkte herzustellen. Pro Stunde 10 Stücke statt 1. Das ist Produktivkraftsteigerung sachlich. Im Kapitalismus, sagt der Marx, hat diese Sache einen furchtbaren Pferdefuß. Da ist nämlich die Steigerung der Produktivkraft dasselbe wie die Minderung des Werts des Produkts. Etwas gegen den Produktionszweck Gerichtetes, obwohl das aus dem Produktionszweck heraus unternommen wird. Ja, warum? Ja, wenn die abstrakte Arbeit, die Dauer der Anstrengung und Verausgabung die Substanz des Werts ist, dann muss man sagen, ist Produktivkraftsteigerung negativ. Dasselbe Warenquantum von gestern, 1000 Stücke, können mit der neuen Maschine nicht mehr in 10 Stunden, sondern in einer hergestellt werden. Ja, dann repräsentieren diese 1000 Stücke, die verkauft werden, nicht mehr 10 Stunden Arbeitsaufwand, sondern nur eine. Aber wenn der Arbeitsaufwand den Wert der Sache ausmacht, dann ist der Wert der Sache gesunken. Mehr Produkte, stofflich gesehen, mehr Reichtum, schlägt sich in weniger Wert nieder, obwohl es der Produktion nur um den Wert und seine Steigerung geht. Es fragt sich also, man könnte erst einmal fragen, stimmt das? Ja, es stimmt, wenn alles bisher Gesagte stimmt. Aber dann schließt sich die nächste Frage an. Warum steigern Kapitalisten überhaupt die Produktivkraft, wenn die Sache so nach hinten losgeht? Warum tun sie das? Auch dieser Frage hat sich der Marx gestellt. Er hat gesagt, der Grund dafür, dass sie das alle Unternehmen, die Produktivkraft steigern, obwohl sie diesen Haken hat, kommt aus der Konkurrenz. Aus der Konkurrenz der Unternehmungen am Markt. Warum? Das Ziel aller Betriebe ist, ihren Gewinn zu steigern, ihren Marktanteil zu vergrößern, mehr Stücke abzusetzen gegen andere. Das sagt schon Anteil vergrößern. Wenn ich meinen Teil vergrößere in einem Kuchen, dann nur um den Preis, den eines anderen zu mindern. Die Steigerung des Gewinns ist das Ziel. Und was ist die Schranke dafür? In erster Instanz der Konkurrent. Der beschlagnahmt auch ein Stück der Kaufkraft mit dem Absatz seiner Automobile. Wie ist die Antwort, wie ist die Lösung auf dieses Problem hin? Der Unternehmer sagt, wenn ich meinen Absatz ausdehnen will, um mehr Stücke in Geld und Gewinn zu verwandeln, dann muss ich meine Stückkosten senken. Denn wenn ich die Stückkost pro hergestelltem Teil mindere, dann kann ich den Verkaufspreis leicht absenken unter den Marktpreis. Dadurch dehne ich die Zahl der Stücke, die ich verkaufe, aus. Ich bin günstiger als der Konkurrent. Ich grabe ihm Marktanteile ab. Aber die Unterbietung des Verkaufspreises, des Marktpreises durch den abgesenkten Verkaufspreis, lässt pro Stück die Spanne des Gewinns gleich, denn auch der Kostpreis ist gefallen. Ich kann mehr Stücke absetzen, ohne pro Stück auf Gewinn zu verzichten, sodass ich aus der Multiplikation mehr Stücke abgesetzt bei selber Gewinnrate eine größere Gewinnmasse herausrechnet. So kalkulieren Sie, das machen Sie. Wie machen Sie das? In der Moderne sagt man dazu Rationalisierung, wenn sowas in der Produktion organisiert wird. Sie senken Stückkosten. Wie? Durch welche Kalkulation angeleitet? Sie investieren in neue Maschinen, damit pro Stunde mehr Stücke hergestellt werden. Aber damit daraus eine Stückkostsenkung wird, muss eine Geldrechnung dadurch in Kraft gesetzt werden. Die ist ganz schlichter Natur. Das, was die Maschine für die zusätzliche Ergiebigkeit der Arbeit an Kostenerhöhung ausmacht, das muss mehr als wettgemacht werden durch die damit überflüssig gemachten Löhne. Es geht ja mit weniger Arbeit mehr herzustellen. Entlassung, Streichung von Lohn, das ist das Ziel, auf das die Rationalisierung hinarbeitet. Wenn also die Erhöhung der Investitionen, die Kosten für neue Maschinen, überkompensiert werden durch eine damit erzielte Ersparnis bei den Löhnen, dann ist pro Produktenquantum die Stückkost gesunken. Die Sache hat bloß einen furchtbaren Pferdefuß. Die Konkurrenz kopiert das Verfahren, die Konkurrenz schläft nicht. Und indem sie dieses Verfahren imitieren, um sich am Markt zu behaupten, entwerten sie den Vorteil, um dessen Willen der Erste mit seiner Rationalisierung begonnen hat. Und es findet statt ein allgemeines Senken der Warenpreise. Was zuvor eine Absenkung des Verkaufspreises war, aus der Absicht heraus, dem anderen Anteile streitig zu machen, ist jetzt ein erzwungener Zustand dadurch, dass alle ihre Verkaufspreise durch die Imitation der Kostpreissenkung durch neue Maschinen nachgemacht haben. In Klammern gesprochen, gibt's hier einen scheinbaren Widerspruch gegen das Gesagte. Die Erfahrung lehrt, dass die Preisminderung, von der ich spreche, das ist quasi der Übergang vom Prototyp zur Serienreife. Wenn irgendwas in hinreichend großer Stückzahl gemacht wird, Digitalkameras, PCs, irgendwann sinken die Preise. Aber die Erfahrung lehrt, sie sinken auf einem immer höheren Niveau der Preise. Ein immer höheres Niveau der Preise, das durch die staatliche Verschuldung und die dadurch induzierte Inflation zustande kommt. Klammer zu. Aber auf dieser Grundlage einer allgemeinen Verteuerung, dadurch, dass der Staat das Geld vermehrt durch seine Schulden, auf dieser Grundlage findet statt das Senken der Warenpreise auf immer höherem Niveau, eben durch die Produktivkraftsteigerung. Mal anders gesagt, die Steigerung der Produktivkraft wäre in jeder vernünftigen Gesellschaft ein einziger Segen. Man könnte aus weniger Arbeitszeit mehr Produkt fertigen, man könnte früher heimgehen, man könnte mehr das Leben und die Produkte genießen. Aber im Kapitalismus ist es eine Geißel der Menschheit. Der Widerspruch, nochmal logisch aufgesagt, wegen der Durchsetzung in der Konkurrenz reduzieren alle Unternehmer den Umfang eingesetzter Arbeit. Andererseits, wegen des Ziels der Geldvermehrung soll immer mehr Arbeit angehäuft werden. Mittel und Zweck, Mittel meine ich Produktivkraftsteigerung und Zweck, mehr Wert an Land zu ziehen, das kollidiert. Und von diesem Widerspruch, da gibt es eine Fülle von Fassungen, mit denen der Menschheit das Leben schwer gemacht wird. Zunächst einmal, was passiert eigentlich nach einer Rationalisierung? Da gibt es das Nebeneinander von Entlassung und Verlängerung der Arbeitszeit. Entlassung, darauf zielt ja die Rationalisierung. Aus weniger Arbeitern mehr Produkt herstellen, also werden welche entlassen. Dann fallen die Lohnkosten weg, dann sinkt die Stückkost. Rationalisieren heißt nicht, alle gehen früher heim und genießen mehr das Leben. Rationalisieren heißt, für eine Abteilung, mittlerweile sind es 6 oder 10 Millionen, je nachdem wie man zählt, ist es mit dem Genießen ziemlich vorbei. Die haben keine Arbeit und kein Geld. Entlassen, keine Arbeit. Und für die anderen, die noch in der Fabrik sind, Verlängerung der Arbeitszeit, obwohl immer flotter, immer schneller mehr Zeug hergestellt werden kann. Warum Verlängerung der Arbeitszeit? Jedem ist es vertraut aus den Wirtschaftsseiten. Die Unternehmer sagen, wir haben für die Rationalisierung so viel Geld investiert in neue Maschinen. Das darf nicht brach liegen. Das muss schnell zurückfließen. Das muss sich amortisieren. Da brauchen wir Verlängerung der Arbeitszeit, Schichtarbeit. Sonst ist es brachliegendes Kapital. Dieses Nebeneinander ist schon für sich ein vernichtendes Zeugnis über diesen ganzen Laden. Weil alles flotter von der Hand geht, haben einige gar nichts zu arbeiten und zu beißen und die anderen müssen immer länger arbeiten, obwohl alles flotter geht. Den Widerspruch für den Kapitalisten aufgesagt. Dass Waren billiger werden, heißt, jede Ware ist weniger wert. Anders ausgedrückt, jeder Unternehmer muss, um den gleichen Wert von gestern im Verkauf zu erlösen, ein größeres Warenquantum absetzen. Die Verbilligung, gedacht als, jetzt geht das Gewinne machen leichter, ist mit der Erschwernis verbunden, dass man immer mehr von diesem Zeug absetzen muss, um überhaupt bloß dasselbe Wertquantum von gestern zu realisieren, zu verkaufen. Und gleichzeitig ist durch diese Art, die Produktivkraft zu steigern, in kürzerer Zeit mehr Waren herzustellen, die Kaufkraft dezimiert, kaputt gemacht, die man für die Realisierung dieses immer größeren Warenbergs in Anspruch nimmt, braucht. Ein Unternehmer, der in große Maschinen investiert, das ist ja sein Ziel, will anderen Anteile streitig machen, im Prinzip andere Unternehmungen reduzieren oder in die Pleite treiben. Ja, die entfallen schon mal als Kaufkraft auf so einem Markt. Und die entlassenen Arbeiter, die für die Stückkostsenkung auf die Straße gestellt worden sind, stehen auch nicht mehr zur Verfügung. Führt den Verkauf des vergrößerten Produkts, das abgesetzt werden muss, will man nur denselben Wert von gestern erlösen. Das ist die Weise, wie die Kapitalisten den Satz zu spüren bekommen, den der Marx da im 7. Zitat ausdrückt. Das Gewinne machen wird durch die Methode seiner Steigerung schwerer. Das ist die Weise, wie sich vielleicht neusprachlich derselbe Widerspruch sagen lässt, dass durch die Steigerung der Produktivkraft der in dem Warenquantum von 1000 Stück von gestern vergegenständlichter Arbeitsaufwand geschmälert hat, vielleicht nur halbiert ist, halber Wert. Gegen diesen Wahn der Konkurrenz gibt es, auch das möchte ich noch kurz streifen, eine Ideologie, die sagt, diese Konkurrenz, die ich jetzt als Unvernunft angegriffen habe, ist doch eigentlich das Gelbe vom Ei. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist sowas wie der ständige Wettstreit um die Optimierung der Produktion. Ein ständiger Wettkampf darum, die innovativsten Methoden, die besten arbeitssparenden Instrumente zu erfinden und einzusetzen. Moderne Managerseminare sagen, sie haben da Best-Practice-Modelle, die müssen sich unbedingt rumsprechen. So ein Krampf bezieht es mal auf die Art, wie da konkurriert wird. Nehmen wir mal den Spruch ernst, Konkurrenz sei sowas. Wir möchten dadurch quasi in einem gesellschaftlichen Großlabor ermitteln, wie produziert man eigentlich am besten Computerfestplatten. Eine beste Methode, dadurch zu ermitteln, dass einer vorreitet und alle anderen falsch produzieren, ja, so ein Unfug. Das ist doch Vergeudung von menschlicher Arbeitszeit. In einer Konkurrenz, die stattfindet, die beste Methode dadurch ermitteln, dass einer anfängt, ein innovatives Ding einzusetzen und alle anderen werkeln falsch weiter. Zum Zweiten, dass ein gutes Verfahren angewandt wird in der Herstellung von PCs oder Autos. Das wird ja dadurch, dass man ein besseres gefunden hat, nicht gleich zu einem schlechten. Man wirft doch nicht gleich jeden Roboter oder jede Bandstraße weg, weil es jetzt noch einen neuen Kick gibt. Da steckt doch auch Arbeitsmühe drin. Das kann man sich doch überlegen, will man das, die 1000 Stunden, die man gewerkelt hat für dieses Instrument, einfach fortwerfen. Und schließlich das dritte, vielleicht schlagendste. Es ist ja verlogen, dass da im kapitalistischen Wettbewerb das Optimum der Maschinerie ermittelt würde, um es allen zur Verfügung zu stellen. Das stimmt doch gar nicht. Jeder will doch seinen Konkurrenzvorsprung behalten und nicht das Instrument, das er sich ausgedacht hat für die Herstellung des Vorsprungs, dann der Allgemeinheit überantworten. Auch das zeigt was über den Kapitalismus. Da zählt gar nicht Produktivität. Da zählt Produktivitätsvorsprung. Wenn alle dasselbe gleich gut können, das ist scheiße. Das mögen die nicht, das wollen die nicht. Dann ist nämlich der Extravorteil weg, für den sie ihre Produktivität einsetzen. Mit dem Widerspruch lasse ich die Kapitalisten einfach allein und gehe stattdessen der letzten Frage nach, ob nicht wenigstens die Arbeiter von dieser Art der Produktivkraftsteigerung profitieren, wenn doch die Arbeit durch neue Maschinen immer leichter wird und die Ware immer billiger wird. Was die Arbeit angeht, komplette Fehlanzeige. Dass irgendeine Tätigkeit durch eine neue Maschine leichter von der Hand geht, heißt in einem modernen Unternehmen, dann muss sie auch schneller gehen. Da wächst die Intensität. Dass in große Maschinen investiert worden ist, heißt für die Arbeiter in aller Regel, es geht zwar jetzt pro Stunde viel mehr Produkt über den Tresen, aber ihr müsst länger arbeiten, damit die Maschinen sich amortisieren, damit das da festgelegte Kapital schnell zurückfließt, wird die Arbeitszeit ausgedehnt. Überlegt mal diesen Wahn, weil leichter mehr produziert werden kann, müssen sie intensiver und länger arbeiten, statt weniger und alle gehen früher heim. Was das Geld angeht, der Lohn, profitieren die Arbeiter da von einer Produktivkraftsteigerung, die Waren billiger macht? Lachhaft. Bei den einen, die rausfliegen, die Entlassenen, ist der Lohn gleich ganz gestrichen. Das sind die Arbeitslosen. Und bei den anderen wird er mit dem Verweis auf dieselbe Rationalisierung gesenkt. Rationalisierung heißt, manches von dem, was der Arbeiter gestern an Qualifikation für seine Tätigkeit einsetzen musste, wird nicht gebraucht. Das nennt man Dequalifizierung. Das heißt, in der modernen Arbeitswelt, da werden Löhne gesenkt. Dequalifizierung heißt weniger Geld. Jede Erleichterung der Arbeit wird benutzt zu einer Erschwernis des Geldverdienstes. Und dass das einfach durchgesetzt werden kann gegen das Gros der arbeitenden Menschheit, ja, dafür sorgt der andere Punkt, dass eine immer größere Heerschar von Opfern dieser Rationalisierung, Marx hat die Reservearmee genannt, den Druck auf die Arbeiter machen. Halbier einem Menschen den Lohn und der macht das Maul auf. Dann zeigst du auf die Straße und sagst, 10 Millionen würden deinen Arbeitsplatz gern nehmen. Und dann ist Funkstille, jedenfalls mit dieser Gewerkschaft. Das hat der Marx in seinem letzten Punkt allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation genannt. Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats, die Arbeitskraft und seine Produktivkraft, desto größer die industrielle Reservearmee. Der hat gemeint und dafür den Beweis geliefert, je mehr dieser Reichtum wächst, umso größer die Menge derer, die davon ausgeschlossen sind. Und der Beweis ist schlicht zu haben nach dem bisher Gesagten. Denn wenn der Reichtum dadurch gesteigert wird, dass aus einem immer kleiner werdenden Umfang an Arbeit immer mehr Reichtum geschlagen wird, dann ist der Anteil dieser Arbeit in Lohnentgolten am wachsenden Reichtum tendenziell immer kleiner, weil die bezahlte Arbeiterschaft relativ zu einem damit vergrößerten Reichtum durch neue Maschinen immer geringer ausfällt. Und das, letzter Punkt, führt über den ersten Band des Kapital hinaus, es muss ja auch noch was offen bleiben für die Bände 2 und 3, und führt zu einer Absurdität dieser Produktionsweise, die wir im Moment dabei sind, live mitzuerleben. Krise. Es wird für den Markt produziert, nur für ihn, für den Verkauf. aber ohne Rücksicht auf ihn. Immer größere Warenmassen aus immer weniger Arbeit müssen auf dem Markt realisiert werden. Aber die Methoden, mit denen dieses Mehr an Waren hergestellt wird, untergraben zugleich die Kaufkraft an diesem Markt. Unternehmen, die in die Pleite getrieben werden, genauso wie Lohnempfänger, die kein Geld mehr beziehen, weil sie arbeitslos sind. Und jetzt, es sind noch viele Schritte nötig, um das Phänomen wirklich schlüssig zu begreifen. Das soll hier nicht zur Sprache kommen. Aber der Gipfelpunkt schon. Jetzt gibt es eine Krise. Der Automarkt ist übervoll. Es gibt zu viel Produkte. Nicht für den Verbrauch, aber fürs Gewinne machen. Der Kapitalismus ist weltweit und historisch die erste Produktion, die nicht unter einem Mangel, sondern einem Überfluss von Reichtum leidet. Weil es von allem zu viel gibt, geht das Produzieren und Gewinne machen nicht weiter. Und weil es von allem zu viel gibt, nicht fürs Verzehren, aber fürs Geld verdienen, werden die Arbeiter nochmal extra schlecht behandelt. Schaut in die Zeitung, General Motors, Chrysler, die werfen 20.000, 30.000 Arbeiter raus. Und warum? Weil die viel mehr Autos produziert haben, als sich verkaufen ließen. Das ist ein Fingerzeig auf den Wahnwitz dieser Produktionsweise. Und wer Interesse und Lust verspürt, sich dem eingehender zu widmen, als ich das in der Kürze der Zeit heute Abend tun konnte, der wäre herzlich eingeladen, an einem Lesekreis teilzunehmen, wo wir anbieten, das Buch Das Kapital, erster Band, mal richtig durchzunehmen und zu studieren. Da gibt es einen extra Termin mit geschulten Terminleitern in beheizten Räumen auch im Winter. Wer da Interesse hat, kann sich nach der Veranstaltung hier melden und dann können wir E-Mails oder Telefonnummern austauschen und darüber befinden, ob das Interesse hinreicht, so ein Projekt zu starten. Danke, das war's.